Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast, der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Ja, wir hatten jetzt eine kleine Pause, aber frisch erholt sind wir wieder hier. Wie immer an meiner Seite der Timo. Hi Timo.
Hallo.
Ja, und ich freue mich ganz besonders, weil wir haben eine ganz wundervolle Gästin heute dabei, und zwar die Anna. Anna, ja, wie kann man sie beschreiben? Sie ist Gründerin des Wirdorfs. Das ist ein Netzwerk im Westerwald. Die, ja, setzen sich dafür ein, einfach eine enkeltaugliche Zukunft, ja, zu ermöglichen. Und Anna ist dort Initiatorin von gemeinwohlorientierten Projekten. Zum Beispiel gerade, vielleicht, wenn ihr hier in der Mycelium-Bubble unterwegs seid, habt ihr das schon mal gehört. Sie will gerade das Prächtig gründen oder Leute finden, die das gründen. Und ja, ein kleiner Ort der Zusammenkunft, Coworking, Kantine, Wohnprojekt, alles Mögliche. Habe ich was vergessen, Anna? Aber erstmal hallo.
Hallo, danke für die Einladung. Hast du was vergessen? Das ist immer eine Frage der Perspektive, ne? Wie weit wollen wir denn ausholen? Soll ich mich nochmal selber vorstellen oder?
Wenn du dich noch in 3-4 Sätzen selbst einmal vorstellen möchtest, wäre das auch ganz schön, ja.
Genau, ich glaube, du hast gerade das Wichtigste gesagt, zumindest das, was gerade den größten Teil meiner Zeit bindet, ist das Wirdorf und eben die Kampagne rund ums Prächtig. Ich lebe im Westerwald, bin jetzt seit bald 8 Jahren selbstständig und habe viele unterschiedliche Projekte in meinem Leben realisiert und bin jetzt zum ersten Mal gemeinschaftsbasiert unterwegs. Das ist also echt ein spannender Prozess, seitdem der Timo an meiner Seite ist. Wir haben uns vor einem Jahr, sind wir uns erstmal per Mail begegnet, und seitdem ist Timo sehr eng dabei bei dem ganzen Prozess rund ums Wirdorf. Und was könnte ich sonst noch zu mir sagen? Vielleicht, weil wir einfach, also kann ich auch gleich in unser Gespräch, glaube ich, immer wieder einweben, meine eigenen Erfahrungen. Ich sage ganz gerne zu mir, ich bin zum einen, und das ist auch nochmal spannend zum Thema Energie, also ich bin zum einen irgendwie Wandelgestalterin. Das heißt, ich initiiere mit viel Kraft Projekte, visioniere sie, setze sie um, mache die kommunikativen Kampagnen drumherum und so weiter, bringe die Menschen dafür zusammen. Und auf der anderen Seite bezeichne ich mich aber auch als Wandelbegleiterin. Das heißt, ein anderer Teil meines Herzens schlägt sehr stark für Coaching und heilerische Aspekte in der 1-zu-1-Arbeit, vor allem auch mit Frauen. Und da merke ich, dass sich das manchmal auch, gerade wenn es so viel wird in der Wandelgestaltung, dass sich das energetisch auch ein bisschen ausschließt, weil es ganz unterschiedliche Kosmi sind in
es gibt nur den Kosmos, glaube ich. Also ich glaube bei Kosmos.
Danke, Timo. Genau, so viel vielleicht mal zu mir.
Ja, schön. Ja, du hast es jetzt schon angedeutet. Es geht heute um Energie. Ihr hattet eben, im Vorgespräch haben wir schon darüber gesprochen, Transformationsarbeit und Energie. Es geht jetzt aber nicht um den Strom, der aus der Steckdose kommt, sondern worum geht's denn?
Ja, ich kann ja vielleicht mal sagen, wie die Idee zu diesem Podcast entstanden ist, und dann spiele ich dir den Ball rüber, Timo. Die Idee ist an einem Punkt entstanden, wo meine Energie total im Keller war. Und ich will jetzt gar nicht so in die Details des Warums und Wies gehen, sondern eher den Moment, wo ich Timo angerufen habe und gesagt habe, boah, es fühlt sich an, als wäre ich gerade in vollem Lauf ausgebremst worden und jetzt liege ich wie in so einem Cartoon irgendwie zermatscht auf dem Boden und ich habe überhaupt gar keine Energie mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich noch weitermachen kann, und vielleicht werfe ich das Handtuch und gehe einfach meinen Herzensweg und mache nur noch Coaching und heilerische Arbeit. Genau, und an solchen Punkten waren wir in den letzten Wochen auch immer wieder mal und haben uns immer wieder auch darüber unterhalten, wo sind denn die Momente, wo wir in unserem unternehmerischen Schaffen, in unserer Visionskraft einfach auf einmal die Energie verlieren und dadurch halt nicht mehr die Energie haben, das, was wir eigentlich tun und in die Welt bringen, weiter voranzutreiben. Und da ganz achtsam mit zu sein und auch zu gucken, wohin wende ich denn selber meine Aufmerksamkeit, wenn solche Bremsklötze kommen? Wie gehe ich damit um? Wie schaffe ich es, die auf der einen Seite wahrzunehmen, aber nicht, dass sie mich kannibalisieren und so weiter? Also das sind die Fragestellungen, um die es, glaube ich, heute gehen wird, Timo.
Ja, sehe ich auch so. Also ich denke, dass dieses Thema Energie ist für mich immer mehr ein totales Megathema. Die Michaela Hausdorff, die ihr auch aus dem Podcast kennt, hat mir gestern so die Frage gestellt und gesagt, hier, es gibt eine Hochschule, die unterstützt regelmäßig Unternehmen bei super zentralen Themen. Und was wäre denn gerade für dich so das absolute Megathema fürs Mycelium? Und bis jetzt war das halt immer irgendwelche Prozesse optimieren und sonst was. Und ich habe halt gemerkt, ich muss auch ein bisschen in mich reingrinsen, aber es war für mich einfach Energie. Also ich glaube mittlerweile wirklich, dass wenn es um Transformation geht und ob wir diese Transformation hinkriegen, die wirklich alles entscheidende Frage ist, nicht ob wir irgendwie die nächste technische Lösung kriegen, sondern ob Transformationsakteure, die was ändern wollen, von dieser Gesellschaft mit der notwendigen Energie ausgestattet werden. Und ich meine damit natürlich auch finanzielle Mittel, aber die empfinde ich überhaupt nicht als so entscheidend oder viel geringer notwendig, als man so denkt, sondern glaube ich, viel entscheidender ist dieses, fühle ich mich gewollt, fühle ich mich gesehen, fühle ich mich sicher. Also wenn ihr euch mal vorstellt, ihr seid eine junge Frau und kommt auf die Idee, in eine Talkshow zu gehen, dass die Leute sich vorher, also die setzen sich nicht einfach nur so in diese Talkshows, die bereiten sich darauf vor, danach einem Shitstorm ausgesetzt zu werden. Also zum einfach so ein Beispiel, ne? So. Genau. Und vor diesem Hintergrund glaube ich einfach, dass wenn dass dieses Thema viel zu wenig beleuchtet wird und wir nutzen jetzt einfach diesen Podcast, um für uns auch mal in dieses Thema einzusteigen. Also wir beschreiben das jetzt nicht, als dass wir sagen würden, wir hätten da jetzt die Lösung, sondern wir wollen diesen Podcast nutzen, um diesem Ganzen einfach mal ein bisschen Zeit zu geben, ja.
Also meint ihr, um so ein transformativer Akteur zu sein, braucht man so einen leichten Hang zur Selbstausbeutung? Wie ist das bei euch? Seid ihr, wie lauft ihr? Oder ich merke das ja schon bei Timo und auch bei vielen anderen Menschen, die ich mit denen ich zusammenarbeite. Da sind es eigentlich immer die ähnlichen Themen. Ja, keine Ahnung, also 8-Stunden-Tag, den gibt's eigentlich nicht. Es sind eher 12, 14, Wochenende gibt's auch nicht. Immer kommt eine Nachricht zurück, wenn man den Menschen schreibt. Die sind immer auf Achse und immer voll in ihrem transformativen Element und immer dabei, irgendwie, ja, die Projekte, die Ideen, die Herzensprojekte, die sie haben, umzusetzen. Ja. Muss man dafür so ein Charakter sein, um transformative Arbeit zu machen? Was meint ihr? Wie seht ihr euch selbst da vielleicht?
Also ich glaube, ich würd das nicht selbstausbeuterisch nennen, sondern vielmehr, ich glaube, was es wirklich braucht, ist eine wahnsinnige Visionskraft und einen totalen Schöpfungswillen und auch echt, also wirklich, dass man daraus Energie bezieht, ne, aus diesem Gestalten und aus dem, was, also so empfinde ich das zumindest in meinen unternehmerischen Tätigkeiten, dass ich ganz viel Energie daraus ziehe, dass ich was in die Welt bringe. Und dass es mich dann auch keine Energie kostet. Also ein 12-Stunden-Tag, das ist ja nichts Normatives. 8 Stunden, 12 Stunden, 4 Stunden. Letztendlich ist das, glaube ich, egal. Also wenn man sich mal beschäftigt mit irgendwelchen Weisheitstraditionen und sich anschaut, wie viel Stunden da zum Beispiel der große Guru schläft in der Nacht, dann sind es 3, ja, oder 2. letztendlich ist Energie, glaube ich, gar nicht so sehr an Stundenzahlen zu bemessen oder so, sondern eher an der Energie, die es selber nochmal generiert, während ich es tue, ne? Und ich glaube, dazu muss man irgendwie fähig sein, ja. Aber dann ist Selbstausbeutung auch keine Selbstausbeutung mehr. Irgendwann, und da kommen wir vielleicht schon so ein bisschen in dieses Thema, fängt es vielleicht an, sich so anzufühlen, wenn im Außen nicht mehr genug Resonanz und Weitertragen deiner Energie passiert, sondern wenn du im Außen anfängst, gedeckelt und geblockt zu werden und du merkst, boah, ich gehe raus mit meiner Energie und die kann aber nirgendwo anlanden und ich werde eigentlich die ganze Zeit, ne, und wenn man mich jetzt sehen könnte, dann würde man sehen, wie meine Hände halt irgendwie so starr werden, ne, und was halten, so fühlt sich das dann an. Und dann wird's für mich tatsächlich auch oft sehr anstrengend, weil ich merke, boah, jetzt ist der Preis zu hoch gerade. Ja, jetzt gebe ich ganz viel Energie rein und werde so ausgebremst, dass es anfängt, mir weh zu tun. Und da ist der Punkt, ne? Da finde ich es auch nochmal spannend zu schauen, was sind denn da für Muster, in denen das immer wieder auftaucht, ne? Diese Bremserei, wo kommt die eigentlich her? Aber das ist vielleicht dann in der nächsten Frage mal genauer hingucken.
Ja, aber dann können wir die Frage doch einfach stellen, was sind das für Muster? Also Timo meinte eben schon im Vorgespräch, es fühlt sich an, als würde man gegen so eine Rolltreppe berghochlaufen, die aber runterläuft. Wo eckt ihr an? Wo werdet ihr ausgebremst? Wo würdet ihr gerne eure Energie freien Lauf lassen und ja, sie wird aber gedeckelt oder schlecht geredet oder ja, kommt einfach nicht so zur Geltung, nicht so in Resonanz?
Ja, vielleicht nochmal, gehe ich gleich drauf ein. Ich glaube, ich will diesen einen Satz davor sagen. Ich glaube, es gibt, also in so einer Transformation brauchst du halt eben verschiedene Akteure. Also brauchst nicht nur diese einen Personen. Ich beschreibe das immer sehr gern. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, Stichpunkt, äußerer Wandel, definitiv. Ich produziere Output. So. Und wenn es aber nur im Mycelium nur so Leute geben würde wie mich, die schon auch ziemlich effektiv sind, die Sachen in die Welt bringen, dann hätten wir irgendwie, dann gäbe es so, ne, dann hätten wir nur so Leute, die einen Hammer in der Hand haben und überall Nägel sehen, so. Und sagen, Lösung perfekt. Und ich glaube, was einfach den Reichtum für mich im Mycelium ausmacht, dass wir auch ganz viele innere Wandelleute haben, die halt eben nicht so unterwegs sind, die nicht permanent nach außen rennen, sondern die auch so in ihrer inneren Qualität wirklich irgendwie so 7 von 10 Punkten innerer Wandel machen und die dann auch tatsächlich auch ein ganz anderes Muster haben. Also viel mehr zum Beispiel auch darauf achten, dass sie Ressourcen von sich selber auch vorhalten. Ja, also die sagen, wenn ihr euch zum Beispiel den Podcast mit von Laura Ullmann anhört, die man ja so schön mit dem Wort Transformative Care Workerin beschreibt, so eine Person, damit die Care Work machen kann, achtet die halt darauf, dass es ihr grundsätzlich sehr gut geht, dass sie Kraft hat, dass es ihr Möglichkeiten gibt und dass sie das Potenzial, wenn ihre Qualitäten gebraucht werden, auch vorzuhalten, so. Und das ist zum Beispiel eine ganz andere Qualität, die genauso notwendig ist wie die andere, ne? Und nämlich damit diese Transformation sich halt eben wirklich in eine neue Welt geht und nicht die alte eben reproduziert. Das wollte ich nochmal einmal sagen, dass das wichtig ist, dass eine Transformation eben verschiedene Akteure braucht. Aber jetzt gerade ist es so, wenn ihr, glaube ich, mit uns zwei redet, dann haben wir auf jeden Fall sehr große auch diese Outputs-Qualitäten so. Das macht uns nicht zu 100% aus, aber das ist auf jeden Fall das, worüber wir heute reden wollen.
Gleichzeitig, wenn ich da kurz einhaken kann, weil ich finde das gerade einen total spannenden Punkt, ne? Ich mache ja auch eigentlich viel innere Entwicklung und großer Fokus liegt bei mir auf meiner ganz regelmäßigen Yoga-Praxis zum Beispiel, ne? Oder Meditation oder halt meinen Fortbildungen, die mich ja auch immer in meine eigenen Untiefen führen. Und was ich aber merke ist, wenn ich in diesem unternehmerischen Schaffen im Außen bin, und es da richtig wild wird, dann ist es eigentlich total notwendig, dass ich die Ressourcen und die Energie in dieser inneren Arbeit finde für mich. Und die Gefahr ist aber auch bei mir zumindest total groß, dass ich mir dafür keine Zeit mehr nehme. Das ist auch so ein bisschen im Intro das gewesen, was ich meinte mit, da schließt sich auch irgendwie so wie für mich so ein bisschen was aus. Also da sind unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Frequenzen. Und für mich wird es, wenn es richtig wild wird, im Außen oft einfach echt schwer. Ich brauche dann ganz lange, um mich einzutun in diese andere Frequenz. Ja, also versteht ihr,
Finde
was
ich
ich damit
mega,
meine? Ja.
absolut, 100%, 100%. Und ich glaube, deswegen ist es ja im Mycelium ja auch häufig so, dass wir das trennen. Also, dass wir nicht sagen, ja, du hast vielleicht beide Qualitäten, aber in einer bestimmten Situation bist du eher in einer unterwegs. Und deswegen hilft mir das halt, also zum Beispiel, wenn wir Unverpacktläden begleiten, dann kommt da ja immer jemand mit, die inneren Wandel macht und jemand, der äußeren Wandel macht, so. Und das hat dann einfach unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Thema in der entsprechenden Situation. Und das macht die Sache für mich rund oder runder.
Ja, und vielleicht noch ein kleiner Nachtrag, ne, weil wenn ich auf der Yogamatte für mich meine Praxis mache, ist das letztendlich egal. Dann kann ich mir so viel Zeit lassen, wie ich will, um in meine andere Qualität reinzufinden. Aber zum Beispiel merke ich es als Coach und als Therapeutin, ja. Ich kann dann keine besonders gute Coach mehr sein für meine Klientinnen, weil ich so einen langen Anlauf brauche, um mich in diese aufnehmende, begleitende Qualität hineinzubegeben. Und wenn ich gerade aus dem Hustle komme, dann habe ich das. Also dann müsste ich mich selber erstmal 2 Stunden lang wahrscheinlich in den Wald gehen und mich bereit machen für die Session, um die dann, aber ich kann die nicht reinquetschen, ne? Und das ist für mich ganz persönlich auch gerade nochmal ein spannender Punkt, das festzustellen. Ah, guck mal, ich wollte immer alles gleichzeitig machen. Und vielleicht gibt es aber hier auch einen Punkt, wo ich mich ein bisschen mehr entscheiden muss, ne? Ob außen oder innen.
Also jetzt mal ganz konkret gefragt, also wie trennst du das oder wie planst du dir Zeiten ein? Also ich bin ja immer jemand, ich habe dann gerne so ein Praxisbeispiel. Also teilst du die Wochen ein oder machst du dir Monatspläne oder wie bedienst du beide Dinge, die dir offensichtlich wichtig sind?
Also ich habe zu Beginn des Jahres, habe ich ganz strikt eigentlich 2 Tage aus meiner Woche rausgetrennt, ne, und gesagt, da mache ich nur Coaching, empfange Klientinnen, oder wende mich meinen Fortbildungsthemen zu. Und je mehr Fahrt im Außen aber die Geschehnisse aufgenommen haben, umso mehr ist das auch verwässert. Und was auch nochmal interessant ist, ist, als ich dafür den Platz gemacht habe, ne, ist ja auch wieder ein energetisches Prinzip, und gesagt habe, so, ich habe jetzt diese 2 Tage, da haben sich wahnsinnig viele gemeldet, ne, und haben gefragt, hast du noch einen Platz? Ich hatte am Ende gar keine Plätze mehr zu vergeben. Und jetzt, wo das immer wieder schmaler wird und ich einfach mit meiner Aufmerksamkeit viel mehr im Außen in diesen unternehmerischen Projekten drin bin, hört auch da wieder so langsam die Nachfrage ein bisschen auf oder es versandet, ja. Also genau, das, ja, aber ich glaube, für mich, ich muss das einplanen und wirklich die Tage voneinander trennen.
Also ja, einfach offensiv Grenzen setzen, sage ich jetzt mal, oder das Abgrenzen, ne?
Genau, auch um nicht an einem Tag zwischen beiden so hin und her switchen zu müssen, ja, sondern um die Tage voreinander auch so ein bisschen zu schützen.
Ja. Ja, und ich glaube auch gerade dieses Schwammige, ne, dieses in allen Rollen gleichzeitig sein, ist ja auch das, was dann sehr viel Energie zieht. Ja.
Würde ich auch absolut unterstützen. Also, ich versuche eigentlich auch immer in einer Rolle zu bleiben. Genau, also das ist. Also tatsächlich läuft Mycelium gerade ein ganzer Prozess, der mir ermöglichen soll, möglichst in einer Rolle zu bleiben. Und
Ja, schön. Das finde ich immer gut, so, ja, so Praxisbeispiele und ja, wie man das vielleicht oder wie Menschen das lösen. Aber der Timo, der schuldet mir noch eine Antwort. Und zwar hatte ich eben gefragt, ja, Timo, du möchtest viel von deiner Energie nach außen geben, aber du bekommst, ja, Muster oder Grenzen oder irgendwelche, ja, Rolltreppen, die entgegengesetzt deiner Laufrichtung laufen, vorgesetzt. Was sind so Sachen? Also wo würdest du gern mal ein bisschen mehr Freiheit erfahren?
Ja, also ich glaube, das sind immer so Momentaufnahmen. Also dieses, ich merke, dass dieses alles ist möglich Momente, die kommen nicht aus dem Nichts, sondern die werden geschaffen. Und genauso werden Momente geschaffen, in denen gar nichts geht. So, in denen wir uns nicht vorstellen können, dass die Transformation möglich ist. Und ja, ein Lieblingsbeispiel habe ich gerade. Ich bin vor kurzem mit meiner Mutter durch Esslingen gelaufen, eine kleine Stadt bei Stuttgart, also eine Fußgängerzone. Und da hat sie erzählt, wie sie als kleines Kind mit ihrer Mutter hier auch durchgelaufen ist, durch diese Straße und dass da noch Autos fuhren. Und ich habe mich bei diesem, und dass dann daraus eine Fußgängerzone gemacht wurde in den 70ern. Und ich habe mich dabei erwischt bei diesem Gedanken, dass ich mir gedacht habe, boah, krass, die haben da einfach eine Fußgängerzone draus gemacht. Und ich habe direkt gespürt, also 40 Jahre, nee, 50 Jahre später, dass es für mich fast eine Unmöglichkeit war, mir vorzustellen, das heute nochmal zu tun, weil alle sind ja dagegen. Ich habe es direkt gespürt. Also war wirklich körperlich, wie alles eng wurde in mir. Und das war für mich so ein richtiger Aha-Moment. Also das ist so, also so Prozesse werden anstrengend gemacht von unserer Vorstellung darüber, ob jemand dafür oder dagegen ist oder mir das Leben schwer macht oder mich unterstützt. Also wenn ich der Meinung bin, dass es leicht wird und, oder was heißt leicht, möglich, fair, dass der Raum auch gut zu mir ist, dann sind Dinge auf einmal ganz leicht und ganz möglich. Und das merke ich ja zum Beispiel innerhalb des Myceliums, das ist für mich ein Möglichkeitsraum, weil Menschen durch die Art und Weise, wie sie sind, sie gehen grundsätzlich davon aus, dass das, was Menschen im Mycelium beitragen möchten, dass das was Gutes ist, dass das nützt. Sie sind nicht durchtrieben von Misstrauen, haben wenig Angst. Und das ist aber nichts, was einfach nur, also was aus dem Nichts kommt, sondern das ist erarbeitet worden aus Erfahrung, aus einer täglichen Praxis, die den Menschen quasi die Ängste nehmen. Und ich glaube, immer wenn es leicht wird, dann hast du Leute, die ich tendenziell, die sagen, sie so ein transformatives Ja sagen können zu Dingen. Also es wird ja heute nicht ohne Grund irgendwie belächelt, so Ja-Sager, die sind ja naiv und unvorsichtig. Und ich würde sagen, naja, also im Zuge der Transformation sind Ja-Sager ehrlich gesagt Menschen, die ziemlich viel gearbeitet haben, um Ja sagen zu können. Also die haben ein gewisses Wissen, die haben viele Erfahrungen gemacht, die können auch Ja sagen, weil sie verstehen, was man sagt. Und haben vielleicht auch quasi auch im Inneren mit sich bestimmte Dinge geklärt. Und dieses Nein, das wir häufig erfahren, ist eher geprägt durch Angst. Sich nicht vorstellen können, Verlustängste, Statusangst. Ich beschreibe das so immer ganz so, ich beschreibe diese Menschen immer so bildlich. Das ist ungefähr der Typ im SUV, der überlegt, ob er über den in Anführungsstrichen Klimakleber jetzt gleich fahren soll. Ja. Und diese Menschen sind aber allgegenwärtig. Also gestern war ich auf einer Veranstaltung, da ging es quasi um Heizungen und so. Und wirklich, in diesem Raum wurden nur Fragen gestellt im Sinne von, warum das alles nicht möglich ist. Und vorne saßen drei Experten, die quasi flehentlich Informationen gegeben haben und so weiter. Aber in diesem Raum war keine Möglichkeit da, es war nur Angst. Und du hast so richtig gemerkt, es ist egal, was die drei da vorne sagen. Weil um quasi in einer Transformation das auch aufnehmen und erfahren zu können, braucht es eine bestimmte Perspektive, auch diesen Prozess annehmen zu können. Und es läuft in unserer Gesellschaft aber tatsächlich gerade eine gigantische Kampagne, die den Menschen halt einfach einredet, dass Transformation unmöglich ist. Ich habe mich irgendwann mal überlegt, ob ich mich nicht einfach melden soll und sagen soll, ganz interessante Argumente hier. Ich plane übrigens in 2 Jahren auch so eine verrückte Wärmepumpe einzubauen und ich habe keine Angst. Ich halte das übrigens für eine gute Idee. Und ich glaube, das sind so grundsätzliche Themen. Und ich glaube, wenn du sagst, okay, ich will was Neues in die Stadt bringen, dann erfahrst du diese Ängste, du erlebst diese Bürgerveranstaltungen, du erlebst auch, wie Leute auf Unverständnis auf dich reagieren. Und jetzt überlegst du dir, ob du wirklich hier einen Unverpacktladen aufmachen wolltest oder ein Carsharing. Dann merkst du direkt so, so. Aber damit du das in die Welt kriegen kannst und damit du eben auch als Transformationsakteur keinen Burnout kriegst, brauchst du dieses Umfeld einfach.
Die Ja-Sager.
Die Ja-Sager, ja, die sagen, toll, auf dich habe ich gewartet. Toll.
Ja, ich finde das auch total schön, Timo, dass du gerade nochmal dieses Ja und das Nein so explizit hervorgehoben hast, ne? Weil das sind ja auch, also in der Coaching-Ausrichtung, die ich gelernt habe, spricht man von 5 fundamentalen Deklarationen, so sagt man dazu, ja. Also Äußerungen, die mehr sind als Äußerungen, sind eigentlich mehr Haltungen, die man zum Leben haben kann. Und wenn man diese 5 Haltungen beherrscht, dann kann man auf einer großen Klaviatur spielen. Das mal so ganz kurz zusammengefasst. Und 2 dieser Haltungen sind Ja. Und nein, das sind Haltungen, ne? Und das ist auch ganz spannend. Wir machen das manchmal mit den Jugendlichen in Seminaren. Ich mache ja auch noch so Jugendpersönlichkeitsentwicklung. Und ist ganz spannend. Das können auch, wenn ihr gerade zuhört, wenn ihr euch mal mit einem Partner oder einer Partnerin voreinander stellt und euch anguckt und euch wirklich mit Ernsthaftigkeit ja, ja sagt oder nein, nein, einfach mal zu spüren, was da passiert in euch, ne? Und was das für eine Energie ist. Und das Ja macht halt Welten auf. Da wird was möglich, auch im Zwischeneinander. Und das Nein macht halt zu. Das ist eine klare Grenze. Und da geht's nicht weiter. Und ich finde das auch insofern nochmal spannend, als dass ich jetzt, seitdem ich hier im Westerwald lebe, ist ja das erste Mal, dass ich eigentlich in so lokalpolitischen Kontexten unterwegs bin und eben viel mit so diskursiven, deliberativen Prozessen auf einmal zu tun habe. Und ich glaube, wo mir richtig die Energie flöten geht, ist, wenn das Nein auch zum Gespräch schon kommt. Also wenn es gar keine Möglichkeit gibt, gar kein Abwägen von Argumenten, gar kein Anhören der anderen Meinung, bis man sich vielleicht auch sein Nein erarbeitet hat, fair enough, man darf sich auch ein Nein erarbeiten. Aber einfach nur Nein sagen, aus Prinzip, weil man es kann, weil man es kann, ne? Also das ist so der zweite Punkt und das zweite Muster, was ich hier im Westerwald schon, das will ich auch ganz klar so sagen, es sind wirklich eigentlich immer bislang gewesen die alten weißen Männer in meiner Erfahrung. Das bedeutet natürlich nicht, dass alle so sind, aber in meiner Statistik, in meiner Erfahrung hier in diesem Raum kommen die Neins und auch vor allem die nicht ausgehandelten Neins von den alten weißen Männern in den Positionen und die können es halt, ja? Und das ist halt, und ich glaube, da kommen wir noch zu einem nächsten Punkt, der für mich so ein Muster birgt, wo mir die Energie flöten geht. Wir leben halt auch einfach in einer Zeit, in der wahnsinnig unvernünftige Entscheidungen getroffen werden. Unvernünftig, ja. Also wenn ich jetzt hier an unseren Ort denke, wo der Netto-Discounter gebaut werden sollte, wir haben das gerade im Vorgespräch schon kurz erwähnt, ne, es ist uns tatsächlich an der Seite von vielen anderen engagierten Bürgern gelungen, dass dieser Beschluss jetzt erstmal von der Tagesordnung genommen wurde. Aber hier sollte ein neuer Netto-Discounter gebaut werden. Dafür sollten mindestens 6.000 Quadratmeter Fläche versiegelt werden. Das nächste Discounter-Paradies ist 3 Kilometer weit entfernt. Es gab überhaupt gar keine Gründe, das zu tun. Und wir haben noch einen alternativen Vorschlag formuliert und gesagt, wenn das Dorf wirklich einen Nahversorger will, dann haben wir eine Idee, im Bestand einen Dorfladen zu öffnen. Denn noch mehr kann als ein Dorfladen sein. Und dass dazu keine Anhörung erfolgt ist, dass einfach gesagt wurde, nee, also Netto finden wir aber irgendwie geiler, das ist so unvernünftig. Das hat gar nichts mit meiner Kampagne zu tun, sondern es ist einfach so. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo ich würde das vielleicht auch mit Weltschmerz beschreiben oder so, wo ich manchmal wirklich in so Momente komme von, ah, das tut weh, da kann ich drüber weinen, weil ich einfach denke, da begreife ich es nicht mehr. Und wenn ich es nicht mehr begreife, und gerade ich bin ein sehr intellektualisierter Mensch, dann geht mir die Energie flöten.
Mhm.
Und der Bock und die Lust, ja, so.
Das kenne ich übrigens auch. Also ich habe dieses, ich will das nochmal stark machen. Ja, es sind immer die Männer. Also ich bin da auch so radikal. Dann kommt da immer so, ja, aber es gibt ja auch, und sagst so, ja, aber wir reden davon, dass von 100 Männern, von 100 alten weißen Männern sind die tatsächlich zu 95% männlich, und dann gibt es noch 5 alte weiße Männer, Frauen. Aber das ist für mich dann einfach nur, das ist dann false balance, wenn man das jetzt sagt, weil man dann immer das Gefühl hat, es wäre 50-50, ist es einfach nicht. Und das hat aber auch was aus meiner Perspektive damit zu tun, was in Zukunft einfach wichtiger ist. Und diese alten weißen Männer, das muss man auch nicht sagen, warum sind die so häufig eigentlich gegen Transformation? Naja, weil sie unglaublich mit dieser fossilen Vergangenheit und den daraus verbundenen Jobs und Karrieren verbunden sind. Und sie haben Angst um ihr Lebenswerk und so weiter. Und deswegen sind sie grundsätzlich erstmal dagegen. Das hat was mit Status zu tun und auch mit gebraucht werden und so weiter. Und gleichzeitig sind sie auch auf einer Position, dass sie auch ab einem gewissen Alter tatsächlich der Meinung sind, das ist ein real existierendes Zitat, das ich jetzt bringe, ich muss mich nicht mehr ändern. Und wir haben eine Gesellschaft, die wahrscheinlich zum ersten Mal von diesen Menschen, Männern, einfordert, doch, wenn du dich nicht änderst, sind wir alle im Arsch. Und das ist jetzt eigentlich auch gerade der Konflikt, der in diese Beziehungen reingeht. Weil dieses, du bist alt und musst dich nicht mehr ändern, Opa, das wird von dieser Gesellschaft nicht mehr akzeptiert. Ja, wieder ziemlich bildlich, Klimakleber, ne, auf der Straße und OP im SUV oder alter weißer Mann im SUV, das ist ja auch altersunabhängig, ne? Philipp Antbauer, ihr könnt es euch vorstellen, es gibt auch junge, alte, weiße Männer. Und das ist eigentlich gerade dieser Konflikt in dieser Gesellschaft. Und ich würde es, glaube ich, auch gerade sagen, auf Dörfern ist es tatsächlich auch nochmal ein bisschen kurios, weil das Dorf ist ja, jetzt kommt wieder ein bisschen der Soziologe, gerade fast so strukturell konservativ eher angelegt, im Gegensatz zur Stadt, die ja schon immer umwälzend revolutionär war. Und auch da gibt es jetzt nicht mehr dieses Recht darauf, einfach so zu sein. Es wird ja auch immer gesagt, so ja, auf dem Dorf braucht es das Auto. Und das in unserer Gesellschaft wird es gar nicht getraut zu diskutieren, dass es das vielleicht nicht als privates Auto braucht, sondern vielleicht als Carsharing, ne? Aber das darf man nicht diskutieren. So. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Es sind tatsächlich männliche Strukturen und die werden jetzt gerade aufgesplittet. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine mega Aufgabe tatsächlich in engen Beziehungen ist. Also in Beziehungen, wo Menschen bleiben. Also ich glaube, dass da dieses tatsächlich die Familie nochmal richtig eine Rolle kriegt in der Transformation. Also wenn zum Beispiel Tochter mit Papa redet oder Sohn mit Papa und einfach sagt, Papa, ich verstehe dich. Und trotzdem müssen wir darüber reden. So, das ist ein Prozess, der dauert. Das ist nichts, was einmal knallt, sondern aber es ist quasi wichtig, dass es auch dass man auch akzeptiert oder dass, dafür braucht man auch gelingende Beziehungen, ja. Also alte weiße Männer sind ja nicht per se böse, sondern sie sind aus, also diese Strukturen, die Machtmechanismen haben sie dazu gemacht und jetzt, aber trotzdem sind sie auch liebevoll und können auch gute Väter sein. Und jetzt ist es, glaube ich, aus meiner Perspektive wirklich in diesen engen Beziehungen, engen Familienkonstrukten oder auch Freundschaften, wo Leute einfach sich aufeinander beziehen, sich auch zueinander, ich sage das immer ganz nett, ja, einfach committed haben, ne? Man will einander nicht mehr verlassen. Gerade in den Dingen ist es wichtig, diese Gespräche zu führen und das auszuhandeln, weil ich habe verloren, dass es den Glauben, dass es gerade gesellschaftlich passiert, sondern ich glaube, es muss wirklich in diese Beziehungen getragen werden und gesagt werden. Und dann ist auch vieles möglich. Und aber es ist konfliktbehaftet und es hat nicht mit in Ruhe lassen zu tun. Weil wir dürfen es einfach unseren älteren Menschen nicht mehr durchgehen lassen. Das ist halt einfach so, dass sie ihre Machtmittel, die sie haben, vor allem auch ihr ökonomisches Potenzial, aber gerade auch ihr Potenzial als Wählerschaft. Ne? Also die CDU kann machen, was sie will. Sie kriegt einfach immer 30%, ja. Und das geht einfach so nicht, weil sonst haben wir diese alten weißen Männer, die in dieser Demokratie einfach per Masse uns die Transformation verbauen. Also genau, das hatten wir dazu nochmal einen langen Block, aber ich glaube, das ist auch gerade wichtig und vielleicht auch so ein bisschen den Aufruf an euch, genau, lasst Papi und Opi einfach nicht in Ruhe. Ne? Also überlegt euch, welches Setting es braucht, um darüber zu sprechen, und man muss auch diesen und es wird am Anfang wahrscheinlich auch konfliktär behaftet sein, weil sie sich versuchen, da rauszuwinden, zu sagen, nee, darüber will ich nicht sprechen, und auch entsprechend wie alte weiße Männer reagieren. Und dann halt aber klar zu machen, hey, ich bin Teil deiner Familie und das Thema ist für mich existenziell wichtig und wir werden wieder darüber reden. Vielleicht nicht heute, aber morgen. So, also überleg dir, du kannst das Thema nicht wegwischen, überleg dir deinen Umgang damit, aber so, ne? Nein sagen, allein nur Nein sagen und dann zu denken, dass das Thema vom Tisch ist, das ist auch, glaube ich, ein Megakonflikt. Diese Menschen sind gewohnt, einmal Nein zu sagen und dann zu wissen, das Thema ist weg. Und jetzt müssen sie realisieren, Mist, es hört ja gar nicht auf, ne? So viele Deckel habe ich gar nicht für so viele Töpfe. Genau, so. Also das heißt, Transformation ist ja am Laufen, es ist ja schon unterwegs und deswegen spüren wir ja auch, glaube ich, diese Konflikte, diesen Energieentzug. Und in anderen Momenten auch wieder Energie, genau.
Ich finde es auch echt schön, nochmal aus der Perspektive des in Anführungszeichen alten weißen Mannes zu gucken und zu schauen, wo dem alten weißen Mann wahrscheinlich seine Energie flöten geht, ne?
Ja, mega.
Und das ist wahrscheinlich der Punkt, wo es anfängt, wo das Nein halt eben nicht mehr reicht. Ne, das ist ja auch eine etablierte Struktur. Ne? Also wenn ich jetzt an meinen Vater denke, der war ein absoluter Patriarch. Ne? Und das war der auch so gewöhnt. Und das auf einmal mit seinen Töchtern in so einen Aushandlungsprozess treten zu müssen, meine Güte, hat ihn das Energie gekostet und auch wirklich gekostet. Ne? Und trotzdem, ja, ich gebe dir total recht, das ist unser aller Aufgabe, auch da die Generation nicht aus der Verantwortung zu entlassen und den richtigen Tonfall zu finden. Das ist wirklich sehr schwer.
Ja. Und vielleicht in Teilen auch immer so ein bisschen unmöglich. Also ich glaube einfach, dass es dann halt auch mal knallt und dass man dann laut wird. Ich glaube, das muss man einfach in gewisser Hinsicht auch akzeptieren. Wobei, dann sind wir wieder beim Thema Energie, weil ich habe gestern zum Beispiel mit einer grünen Stadträtin gesprochen und die hat zu mir halt einfach diesen Satz gesagt, der auch ganz tief in mir drin steckt und mein politisches Engagement häufig auch geprägt wird. Ja, wir können ja den anderen nicht das Feld überlassen. So, also dieses zu sagen, es ist auch eine Zeit, wo wir in den Konflikt gehen müssen. Wir haben in gewisser Hinsicht auch nicht wirklich so die Wahl. Und gleichzeitig ist es ja zum Beispiel auch nicht umsonst so, dass in vielen aktivistischen Kreisen diese Frage, ja, wie umgehen eigentlich mit dieser Erfahrung des Konflikts, den wir eigentlich, die viele Leute gar nicht suchen. Ne? Also wenn man in den Medien denkst du so, diese Leute der letzten Generation, das wären irgendwelche Krawallmacher, sind sie gar nicht. Das sind einfach Leute, die eigentlich sind die kreuzbrav, ja, und machen es halt aus Panik und aus Alternativlosigkeit und Verzweiflung. Und es ist, glaube ich, auch schon wieder bezeichnend, dass die Gesellschaft da reagiert und halt eben sagt, so ja, dass das halt eben gewaltvoll sei. Genau, ja. Und ich glaube, dass vielleicht, also ich glaube, vielleicht schaffen wir es jetzt in unserem Ding nochmal so ein bisschen den auf die positive Seite zu wechseln der Macht, ne?
Ja, Tobi, vielleicht willst du uns eine Frage stellen.
Genau, weil wir haben ja jetzt, ich sag mal.
Kein Mensch hätte Stedibis noch aus diesem Podcast zu hören.
Ja, aber ist ja auch ein
Aber vielleicht
wichtiges
ist das
Thema,
der Einstieg,
weil
mal wieder ein bisschen positive Energie in diesen Podcast zu bringen.
ist ja auch ein wichtiges Thema, weil ich meine, jeder hat ja seinen alten weißen Mann zu Hause. Und es ist ja ganz schön, wie soll man sagen, so Handreichungen zu bekommen, wie man mit dem umgeht. Ja, was mich ja so ein bisschen interessiert, gut, ihr macht ja, also jetzt, wie du Timo auch schon sagtest, war es ja jetzt so ein bisschen negativ und ja, es gibt Konflikt und ja, irgendwie Energie wird eingesperrt. Aber ihr macht es ja trotzdem. Also ihr seid ja trotzdem transformative Akteure und ihr behaltet eure Zuversicht. Und da würde mich nochmal interessieren, ja, wie behaltet ihr diese Zuversicht oder warum habt ihr diese Zuversicht und warum, ja, arbeitet ihr nicht in einem großen DAX-Konzern, sondern halt transformativ von unten?
Also, um vielleicht bei dem Energiethema, ich könnte darauf auch wieder eine ganz ausufernde Antwort geben, aber was mich vor allem, also jetzt in diesem Projekt, das habe ich in den letzten Projekten, da kannte ich den Timo aber auch noch nicht, da habe ich das, glaube ich, echt einfach schon gespürt, aber ich hätte es nicht so formulieren können. Aber was mir wirklich richtig den Rücken frei hält, sind Netzwerke und Menschen, die sagen, hey, geil, was du da machst. Ja, auch Lob tatsächlich, ja. Also Netzwerk-Support, Lob, Applaus, Bravo, feiern. Ich glaube, das weiß man auch so gar nicht, wenn man selber in dem Bereich nicht arbeitet. Aber wenn man so als unternehmerische Persönlichkeit unterwegs ist, das ist nicht mehr wie im Angestelltenkontext, wo man irgendwie in jedem Teammeeting irgendwie so ein Standardlob bekommt, ne? Oder so. Es gibt da eigentlich oft auch keine guten Feedback-Kulturen. Also für mich ist es total wichtig, im Teil des Mycelium-Netzwerks zu sein, ne? Und zu merken, okay, wenn ich da was in eine Threema-Gruppe rein poste, dann antworten mir Leute auch nicht nur mit einem Daumen hoch Emoji, sondern die schreiben mir ein richtig ausuferndes Feedback zu meiner Kampagne, obwohl wir uns noch nie gesehen haben. Das ist total berührend. Ne? Da hat sich jemand Zeit genommen, sind übrigens auch meistens Frauen. Ich meine, Mycelium-Netzwerk besteht sowieso meistens aus, also fast nur aus Frauen. Aber ich finde das, ne, also auch da merke ich wieder, als Frau kann ich auch sagen, ich finde es total schön, wenn wir Frauen uns auch explizit supporten. Ne? Und was auch total hilft, ist, wenn dann die Gegenstimmen kommen, ja, dass sich andere auch schützend um einen rumstellen, ja, ob das jetzt im digitalen Kontext ist. Also wir hatten jetzt, als wir das prächtig hier diesen Dorfladen so anmoderiert haben, da gab es auf Facebook echt so ein paar richtig dämliche Kommentare von Menschen, die es halt einfach nicht wollten oder einfach stressen wollten. Da hat niemand dazu darunter gepostet und gesagt, ich finde es aber gut, ja. Ich glaube, das ist irgendwie schon wichtig, dass wir auch füreinander fürsprechen, auch öffentlich, weil das ist das, was Energie saugt. Und wenn da jemand aber neben dir steht und sagt, nee, ich bin aber hier auf deiner Seite, dann ist mein Rücken wieder ein bisschen fester.
Würdest du da mitgehen, Timo?
Ja, genau. Also ich würde sagen, meine Zuversicht oder mein speist sich so aus verschiedenen Quellen, ist aber nicht immer da. Also da würde ich das auch stärken, was Anna gesagt hat. Ich glaube, man muss bei Transformationsakteuren, glaube ich, davon ausgehen, dass sie Momente haben, wo ihr Leben leicht ist und Momente haben, wo ihr Leben sich unglaublich schwer anfühlt. Aber und sich das innerhalb einer Woche oder innerhalb eines Tages verschieben kann. Und das hat gar nicht so viel mit ihnen zu tun, sondern das hat viel damit zu tun, wie viel Leichtigkeit oder wie viel Schwere sie eigentlich gerade aus dem Außen erfahren. So. Und das ist immer wieder mit Energie, ne? Ist es so, dass gerade Energie von außen reinkommt? Oder ist es so, dass da gerade massiv Energie entzogen wird? Und was Energie ist, also Anna hat es auch so schön beschrieben mit, Zum Beispiel diese Ja's, wie sie Möglichkeitsräume aufmachen, ja, ne, also eine ganze Welt öffnet für sich für mich, die Leute wollen mich als diesen Akteur oder in dieser Gruppe, ich kann hier gestalten, und ein Nein macht diese Welt total klein und man ist da wie mit beiden Händen stemmt man sich gegen diese Wände und versucht, diesen Raum offen zu halten. Und das ist natürlich unfassbar anstrengend, ja. Und auch gefährlich, ja. Weil dieses Nein ist auch aggressiv potenziell und gewaltvoll so. Also wenn du das Nein hörst und dem nicht sofort entsprichst, dann kommt danach Aggression und Gewalt ziemlich schnell. Also es ist überhaupt nicht, und das kommt bei einem Ja übrigens nie, ne? Ein Ja ist in der Regel nicht gewaltvoll, begrenzend, lassen wir mal komische Ausnahmen und Randerscheinungen mal jetzt weg, aber jetzt in dieser Unterscheidung, Dichotomie. Und das ist, glaube ich, einfach so eine grundsätzliche Erfahrung. Und ich würde es nochmal so sagen, was ich an den Ja's spannend finde, ist, um das nochmal abzustufen, ist, also grundsätzlich sie zu sagen, toll, was du machst, das braucht es, das ist schon mal ein Energieschub. Und das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Es ist so leicht zu schenken. Ich hatte gestern ein Mensch auf derselben Veranstaltung mit Energie, der dann am Ende zukam. Ich war da wegen so einem kleinen Carsharing-Projekt, was ich hier privat noch mache. Der hat gesagt, genau das, was Sie machen da, das ist genau das, was Sie brauchen. Und was ist das nächste Projekt? Erzählen Sie mir davon. Das ist so super. Und das war ehrlich gemeint, ne? Und das hat richtig gut getan. Also es hat definitiv dazu beigetragen, dass ich gut geschlafen habe heute Nacht, ja? Und das hat diese Person mir geschenkt. Ja, einfach nur Wertschätzung und Freude geteilt. Und gleichzeitig kann man, also ich würde nur sagen, es ist mehr als heiße Luft, ja? Es ist wirklich wichtig. Und trotzdem kann man von Luft allein halt auch nicht leben. Das heißt halt, der nächste Punkt, der für mich eigentlich immer ziemlich entscheidend ist, ist, gehen die Leute im nächsten Schritt dann, müssen nicht dieselbe Person sein, aber es sind ausreichend Leute um mich herum, die selber verstehen, dass sie in Verantwortung gehen müssen. Das sind für mich so großartige Momente, wenn ich sie nicht bitten muss, es zu tun. Wenn sie von sich aus auf mich zukommen und sagen, toll, was du machst, Timo, ich habe mir da was überlegt, ich würde dich gerne so, so und so unterstützen. Das ist, boah, also ich könnte ja fast weinen, ja? Weil das ist auch tatsächlich etwas, was ein bisschen in mir schlummert, so ein bisschen klar, also ein bisschen beleidigt sein, dass es schon immer auch Kern unserer Arbeit ist als Transformationsakteure, dass wir unsere Bedürfnisse nach außen tragen müssen, damit Leute verstehen, wie sie Verantwortung bringen. Also, dass wir diese Brücke bauen müssen und dass die Brücke nicht von außen zu uns gebaut wird. Ja. Das zeigt halt auch, was für Bildungsträger wir eigentlich sind für die Transformation. Ja, also wir sind Vortänzer und so weiter. Und trotzdem, wie näher das selber checkt. Und, dann ist das schon immer ziemlich großartig. Also Wege leicht zu machen, selber mitzudenken. Hey, einfach sagen, hey Timo, ich habe gesehen, was du machst und ich glaube, das ist ein Stein, der im Weg liegt. Und ach übrigens, ich habe den jetzt zertrümmert und dann können wir weiterlaufen. So, das ist so, und du einfach so stehst, so einfach nur danke. Einfach so, ne? Das ist genau das, was ihr braucht. Und wenn sowas passiert, ist einfach großartig. Und was aber auf der anderen Seite ist, auch schwierig ist, wenn Leute dir gegenüber sitzen und das Haar in der Suppe suchen, ja. So, das, das, so mache ich das, das Haar in der Suppe ist tendenziell regelmäßig einfach da, es passiert so. Und es ist gar nicht so, das macht die Räume wieder kleiner, ne? Und verlangt von dir als Akteur wieder mehr Stämmen, ne? Das ist nicht dasselbe Stämmen wie das böse Nein. Aber auch dieses Haar in der Suppe suchen und so weiter sorgt dafür, dass da schon wieder mehr Kraft braucht. Also braucht schon so. Und so, vielleicht könnt ihr das so in diesen Nuancen so ein bisschen nachempfinden. Mein Leben ist sehr stark bestimmt, dass ich mit vielen Menschen täglich Kontakt habe und ich mache diese verschiedenen Erfahrungen. Und dementsprechend sind für mich von Stunde zu Stunde Möglichkeitsräume größer, kleiner und so weiter, enger. Aber ihr merkt, ich trage die Energie, die ich von den einen Menschen kriege, zu den nächsten, ja. Und auch die Zuversicht, die ich in einem gelingenden Projekt im einen mache, ins nächste Projekt. So. Wenn sich das aber zwischenzeitlich irgendwie total ballt, dass ich 3 Tage lang nur auf mich zurasende Wände habe, dann ist es tatsächlich im nächsten Projekt für mich auch nicht so leicht. Also es hängt alles miteinander zusammen, man wird getragen von den Menschen, die einen unterstützen. Genau, deswegen, ja, also wenn man Transformation unterstützen will, es einfach benennen, aussprechen, sich nicht denken, das ist schon ein guter, wichtiger Schritt. Und danach überlegen, hey, was ist denn meine Möglichkeit? Wie kann ich diese Menschen unterstützen? Und vielleicht, wenn du es nicht weißt, einfach wenn du diese Frage stellst, hey, ich sehe, was du tust, ich würde dich gerne unterstützen, ich weiß aber nicht wie, hast du einen Vorschlag? Diese Person hat in der Regel eine Idee. So. Also du kannst deinem Leben ganz einfach Sinn zurückgeben, indem du Transformationsakteure ehrlich fragst, wie du sie unterstützen kannst. Also ganz einfacher Schritt, einfach mal ausprobieren. Funktioniert, garantiert. Ich merke das schon auch so ein bisschen Triggerpunkt hier von mir, ne?
Hast du da noch einen Gedanken zu, Anna, oder?
Nee, ich schwinge da bei allem total mit, was der Timo gesagt hat und finde das auch da wieder, also da könnte man auch wieder tief reintauchen, so in das, ich fand es ganz spannend, als du gerade gesagt hast, Timo, dass ein Teil unserer Arbeit auch in diesem eigentlich ein bisschen beleidigt sein darüber, dass wir immer alles formulieren müssen und niemand zu uns kommt, besteht. Da hatten wir uns, glaube ich, noch nicht so drüber unterhalten, aber ich spüre das auch oft, ne? Und da würde mich voll interessieren, ob hier auch die HörerInnen, ob das für die auch so ist oder ob das jetzt Timo und ich in unseren Persönlichkeiten sind, um mal so ein Muster rauszufinden von dem, was so unsere Innenwelten eigentlich so machen, ne? Weil dieses Gefühl von nicht ausreichend wertgeschätzt zu werden für das, was man tut, ne? Das habe ich schon oft, immer wieder, ne? Und das hat ja auch was mit Struktur und mit Energie zu tun und mit finanziellem Ausgleich und so weiter und so fort, ne? Ja.
Also, absolute Aufforderung an alle Hörerinnen und Hörer, einfach mal hier unter die Folge oder in die Trema-Gruppe schreiben, wie ihr damit resoniert und ja, vielleicht bei eurem transformativen Akteur um die Ecke einfach mal nachfragen, was der denn so braucht.
Super.
Gut, jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, was schon gut läuft, was nicht so gut läuft, dass ihr das trotzdem ja macht, was ihr macht. Wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen träumen und uns so eine Utopie vorstellen, eine Gesellschaft, die ihr euch wünschen würdet, wo es nicht um, sag mal, Autos und Erdgas geht, sondern vielleicht um den Unverpacktladen, das neue Dorfprojekt, you name it. Ja, was würdest du dir erträumen, Anna?
Ich meine, das Geile an diesen Zeiten ist ja, dass es wirklich so ungefähr alles zu gestalten gibt. Ne? Und insofern stelle ich mir erstmal vor, dass eine solche Gesellschaft unheimlich lebendig wäre für uns alle, weil wir auf einmal alle in ein Machen kommen, was uns mit Spaß und Freude und Energie versorgt und wahrscheinlich genau das abdeckt, was wir auch geben können in diese Welt. Und für mich ging es dabei gar nicht so sehr darum, dass zu allem jetzt einfach immer nur noch Ja gesagt wird, ne? Sondern, und das ist für mich auch so der nächste Schritt hier in meiner Regionalentwicklungsarbeit. Das ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle: Wie bringen wir sinnvoll die AkteurInnen zusammen, sodass wir in ein gutes Gespräch einsteigen können? Also ich glaube, das ist das, was auch auf der Metaebene in großen politischen Kampagnen eigentlich am Anfang fehlt, also ein vernünftiges, also weil ich vorhin auch unvernünftig gesagt habe, ein vernünftiges Eintreten in einen Dialog, wo man wirklich die Pros und die Kontras mal schön nebeneinander stellt, sich einfach an den Tisch setzt und darüber redet, ja, und eben mit einer offenen Haltung. Ich glaube, das wäre für mich auf dem Weg zu dieser Gesellschaft, die du da so utopisch beschreibst, wäre das schon mal ein riesiger Meilenstein, ja. Genau, da glaube ich, könnte es ja unter Umständen vielleicht sogar irgendwann Rahmenbedingungen für geben, dass diese Form von Eintreten in Dialog auch erleichtert.
Und Timo, für dich?
Ja, ich kann da auch gut dran anknüpfen. Also ich glaube, ich stelle mir einfach vor, dass in dieser Welt einfach unglaublich viele Strukturen existieren, die es erleichtern, transformative Prozesse zu starten. Also hier ganz praktisch irgendwie, hey, ich will einen Dorfladen aufmachen und dann gibt's dafür so eine ländliche Förderlinie, die ungefähr so ähnlich leicht zu beantragen ist wie eine Dämmung für dein Haus oder so eine Abwrackprämie. Also so ungefähr. Das wäre mir ganz interessant. Ich glaube, ich hätte gerne so eine postfossile Abwrackprämie, wenn ich zum Beispiel ein Carsharing-Projekt in die Welt bringe, dass das einfach sofort unterstützt wird, ja? Das ist eigentlich keine Abwrackprämie, sondern eine Aufbauprämie, so eine Art, ne? Transformationsprämien, die einfach ausgezahlt werden. So einfach, wie wenn ich mir einfach ein neues Dieselauto kaufen wollte damals. So. Aber ihr seht so, das eine sind fossile Strukturen, die Sachen unglaublich einfach machen. Und jeder, der schon mal hier in dem Raum sitzt, weiß das ja. Versuch mal einen Antrag durchzubringen, wo du was Cooles, Transformatives machen willst. Wie anstrengend das ist, ja? Erstmal, wie wenig Geld da zur Verfügung steht, wie viele andere Ideen, und dann hast du so Innovationsmanagern gegenüber sitzen, die Innovation nicht checken. Aber gut. Und stattdessen stelle ich mir vor, Leute, die einfach sagen, die so, ja klar, wir verfügen über super viel Geld, Möglichkeiten, Kraft, und wir sehen, was du tust, hier, bitte, und hast du noch weitere Ideen? So. Und es klingt jetzt ein bisschen, ich merke, ich ziehe es auch so ein bisschen ins Lächerliche, aber faktisch ist es genau das, was unsere Gesellschaft braucht. Wenn da jemand aufwacht und sagt, ich will meine ganze Nachbarschaft unterstützen, hier auf jedem Balkon ein Balkonkraftwerk zu machen, dann hat diese Gesellschaft diesen Menschen zu unterstützen und bitte auch zu bezahlen. Ja, so.
Absolut, absolut. Und das ist das, ne? Da sind wir bei diesen Rahmenbedingungen, die man auch schaffen könnte. Die Rahmenbedingungen im Moment sind einfach für gemeinschaftsbasierte, gemeinwohlorientierte AkteurInnen eigentlich fast nicht gegeben, ja? Also, und wenn dann zu genau denselben Bedingungen wie alle anderen. Und das ist halt scheiße. Also, damit würde es, das ist noch nicht mal eine Utopie, ja? Also, ich meine, solche Dinge sind ja schon ganz lange auch im Gespräch. Auch das bedingungslose Grundeinkommen wäre ja auch zum Beispiel so eine Rahmen Bedingungen, die vieles verändern könnte. Ne? Also ich glaube, was ich an Utopien, ich finde Utopien geil, weil wir wild denken, und gleichzeitig lenken sie uns auch so ein bisschen von dem ab, was man ganz einfach jetzt schon tun könnte. Und da braucht es überhaupt kein utopisches Denken für, sondern eher Vernünftiges. Und wenn man das machen würde, dann könnte man an vielen Schräubchen so drehen, dass es für uns AkteurInnen einfach leichter wird, zu gestalten. Ja.
Ja, mega, auf jeden Fall. Also wenn ich mir das auch so vorstelle, ne? Ich glaube, all das, was wir jetzt eben beschrieben haben, könnte man morgen umsetzen. Und tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, dass es ein Misstrauen gegenüber Transformatoren gibt. Also Leute, die quasi das machen, was es jetzt schon gibt. Also erinnert ihr euch, wie schnell man so ein LNG-Terminal planen kann? Und wie schwierig es ist, ein Windkraftrad zu bauen. So, dahinter steckt auch Misstrauen und Zweifel und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach das, was diese Transformationsakteure mit ihnen total durchdachten, super vernünftigen, überhaupt in der Regel überhaupt nicht risikoreichen Vorschlägen, die aber in eine andere Welt, in eine neue Welt zeigen, verdient haben. Und stattdessen ist es so, du kannst die verrückteste Idee haben, die überhaupt nicht durchdacht ist, überhaupt nicht praxiserprobt und total teuer. Und kriegst dafür einen Platz bei Markus Lanz, ja, und kannst dann da irgendwas von Wasserstoffstrategien faseln, ja, oder Energieoffenheit. Und das ist vollkommen okay, ja. Ach, und du kriegst massiven Support dafür, ne, weil du halt eben, und das darf man, glaube ich, auch nicht sagen, Transformatoren tun bestehende Machtstrukturen angreifen. Und die freuen sich da nicht drüber, so.
Ja.
Also das darf man auch nicht romantisieren so. Und gleichzeitig ist es halt die Aufgabe der Gesellschaft oder unterhalb dieser Gesellschaft. Also das kannst du nicht auf den Staat ablagern. Das ist eine Verantwortung von jeder einzelnen Person und ihren einzelnen Möglichkeiten, diesen Menschen ihre Spielräume halt eben zu erweitern. Und weil ihr habt diese Möglichkeiten, wenn ihr irgendwo auf dem Dorf lebt, ey, redet mit euren Nachbarn, ihr erweitert dadurch Spielräume. Ihr macht das öffentlich. Ihr redet mit Stadträten, ihr widersprecht auch so. Das sind Dinge, die sind wichtig. Also eine Lieblingsstory, die ich habe, das ist von Václav Havel, dem ersten tschechischen Präsidenten nach der Revolution. Der hat eine Novelle geschrieben, da ging es um, oder eine Novel, ging es um The Power of the Powerless, heißt der Text. Und es geht eben darum, wie in einem autoritären System, und ja, wir leben zwar in einer Demokratie, aber wenn du Transformationen machst, dann hast du manchmal nicht so das Gefühl, dann hast du eher das Gefühl, es ist enger und es ist eher autoritärer. Dass Handlungen, wo einzelne Menschen quasi außerhalb des bestehenden Denkmusters eines Systems beginnen zu handeln, dass wenn immer mehr Menschen das machen, dass dann halt eben soziale Kipppunkte in Gang kommen. Und dadurch halt eben Transformation wichtig ist. Also unterschätzt niemals die kleinen Schritte von Menschen hin zu einer Transformation. Und das Unterlassen dieser kleinen Schritte, wie hinderlich das ist. So, ne? Also das ist dieser Spruch, Viele Menschen machen viele kleine Schritte und das führt dann in was Neues. Das ist für mich absolut wahr. Und auch wirklich auch diesen Aufruf für jeden, der das hört und denkt, was kann ich denn tun? Ja, überleg dir einfach den kleinsten nächsten Schritt, den du tun kannst, und der ist transformativ und wichtig, wenn er spürbar ist. Also wenn du mit Menschen dafür in Kontakt gehst. Also ich glaube, es ist wichtig, dass du Kontakt suchst und dass du auf Menschen zugehst, dass andere Leute diesen Schritt erfahren, und dann muss der gar nicht so groß sein. Das reicht davon, dann deinem Nachbarn davon zu erzählen, wie du mit dem Fahrrad zum Fair Tyler gefahren bist, um dort gerettete Lebensmittel. Allein diese Geschichte einfach nur zu erzählen, wie leicht das war und was du erfahren hast, ist schon ein transformativer Akt.
Ey, und to end on a very good note, ich finde auch, dass wir hier gerade in Deutschland, ne, also in diesem Bereich der gemeinwohlorientierten Unternehmens- und Immobilienentwicklung und so, dass wir uns super geil in Netzwerken verbunden haben, dass es da jetzt echt einige AkteurInnen gibt, die auch einfach sehr frei irgendwie ihre Netzwerke, ihr Wissen, ihren Support und so weiter teilen. Und ich fühle mich da auch immer wieder ganz beglückt und beseelt darüber, dass wir uns selber so ein Ökosystem erschaffen haben in Ermangelung von anderen Rahmenbedingungen. Ne? Und das kenne ich tatsächlich jetzt auch aus keinem anderen europäischen Land in der Form, wie wir das hier in Deutschland haben. Und ich, da würde ich echt einfach nochmal sagen, Props auf uns alle. Nee, wirklich. Also da können wir uns echt für feiern, dass wir trotzdem einfach da echt unser Ding machen und das auch richtig, richtig gut. Richtig, richtig gut. Und da bin ich stolz, echt. Da bin ich echt stolz, auch zu dieser Bewegung dazuzugehören. Und die gibt es ja, ne? Und die hat ganz viel Energie. Jo.
Sehr schön.
Besseres Schlusswort geht nicht.
Besseres Schlusswort geht nicht. Deswegen möchte ich hier mich nochmal ganz recht herzlich bei dir bedanken, Anna. Und natürlich auch bei dir, Timo. Und natürlich bei allen Hörerinnen und Hörern und allen, die Mitglied in der Mycelium Podcast Gemeinschaft sind. Denn nur
übrigens auch so ein klitzekleiner Schritt, wie ihr uns das Leben leichter machen könnt. Werdet einfach Mitglied in der Podcast Gemeinschaft.
Da hat der Timo nicht ganz unrecht.
Nein.
Ja, alle Infos dazu findet ihr auf mycelium.com. Ja, wie gesagt, Anna, nochmal vielen, vielen Dank. Wenn ihr Annas Projekt unterstützen wollt, wir verlinken unter der Folge die Links zum Bierdorf. Auch gerade da ganz aktuell alles zum Prächtig. Da gibt es so einen extra Unterreiter auf der Webseite. Schaut da doch einfach mal vorbei. Da kann man auch mitmachen, wenn man nicht aus dem Westerwald kommt, oder?
Kann man auch, ja.
Kann man auch.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank. Und bei allen Zuhörenden bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
Tschüss.